Wir fahren fort im Lukasevangelium, ich lese Kapitel 6, Verse 1 bis 11. Es geschah aber, dass er am zweiten Sabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen: Warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester. Und er sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns nun dein Wort aufschließt und uns in die Wahrheit führst, was deine Worte uns persönlich zu sagen haben. Wir danken dir dafür. Amen. Unser heutiger Predigttext beschreibt einen wichtigen Wendepunkt im Lukasevangelium, ja eigentlich in allen vier Evangelien. Es geht um den Bruch zwischen Jesus und den Pharisäern. Ja, um den eigentlichen Anlass, warum sie Jesus letzten Endes abgelehnt und als Messias verworfen haben. Die Pharisäer kommen im Neuen Testament generell schlecht weg. Man setzt sie meist mit Heuchelei und Feindschaft gegen Christus gleich. Heuchelei ist, wenn man etwas anderes vortäuscht als das, was in einem drin ist. Ja, da gibt es ein Kaffeegetränk mit einem Schuss Rum, das heißt Pharisäer. Vielleicht wollen wir heute mal einen etwas ausgewogeneren Blick auf die Pharisäer werfen, damit wir verstehen, was hier passiert in unserem Text. Wir müssen immer aufpassen. Es fällt leicht, über andere zu urteilen, auch über die Pharisäer, als dass wir uns fragen, und was hat das alles mit mir zu tun? Nun, wer waren die Pharisäer? Sie waren eine streng religiöse Richtung im Judentum, die einen großen Einfluss hatten auf das öffentliche Leben. Zur Zeit Jesu gab es drei religiöse Richtungen in Israel. Das waren die Pharisäer, die Sadduzäer und die Essener. Die Gruppierung der Pharisäer ist in der Zeit nach dem babylonischen Exil entstanden, so ungefähr ab dem 2. Jahrhundert nach Christus. Vor Christus. Das babylonische Exil hatte eine innere Umkehr bei vielen Juden bewirkt. Dieser Schock der Vertreibung aus ihrem Land ließ viele zum Gott ihrer Väter umkehren. Und so nahmen sie sich vor, von nun an wollten sie den Geboten Gottes strikt gehorsam sein, damit sich so ein schreckliches Gericht niemals wiederholen sollte. Und so betrieb man im Exil intensive Studien der Heiligen Schriften, vor allem der Tora, also der fünf Bücher Mose. Es sind viele wichtige Schriften entstanden im Judentum, dem babylonischen Talmud zum Beispiel, der ist da im Exil entstanden. Er ist eine der wichtigsten Schriften der Juden. Er enthält umfangreiche Auslegungen der Gesetze der Tora. Er wurde verfasst von jüdischen Lehrern, den Rabbinern. Und so ist das rabbinische Judentum entstanden. Und das wurde zur Zeit Jesu verkörpert durch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Es existiert im Grunde immer noch bis heute fort. Und man findet das wieder in orthodoxen und ultraorthodoxen Richtungen im Judentum. Die Pharisäer setzten sich mit einem leidenschaftlichen Eifer für das genaue Einhalten aller Gesetze ein, die Gott seinem Volk Israel in der Tora gegeben hatte. Und dazu legten die Schriftgelehrten die Gebote der Tora im Detail aus, um jetzt ganz genau festzulegen, wie die im Alltag anzuwenden und umzusetzen sind. Eigentlich eine gute Sache, aber sie gingen teilweise über den Wortlaut der Tora weit hinaus und stellten überzogene Anforderungen, die kaum von Menschen erfüllbar waren. Und so haben sich die Pharisäer sogar verpflichtet, im alltäglichen Leben die Reinheitsvorschriften zu beachten, die für die Priester am Tempel in Jerusalem galten. Der Anspruch war, Israel sollte ein reines und heiliges Volk sein und so das Kommen des Messias erwarten, damit er die Herrschaft Gottes aufrichtet. Und so hat man ganz besonderes Gewicht auf die Einhaltung des Schabbats gelegt, den Gott ja in der Tora am Ende der Woche als Ruhetag verordnet hatte. Dazu gleich mehr. Die Pharisäer glaubten auch an die Auferstehung und ein göttliches Gericht, vor dem nur der Gerechte bestehen wird. Und daher war es notwendig, vor Gott heilig und gerecht zu leben. Und diese Gerechtigkeit sollte nun durch Gesetzeserfüllung und Bußübungen erreicht werden. Sie fasteten zweimal die Woche, um Sühnung für ihre Sünden zu erwirken. Umkehr von Sünde war immer mit bestimmten Bußleistungen verbunden. Die zweite Richtung, die Sadduzäer, die standen in einem ziemlichen Gegensatz zu den Pharisäern. Die Sadduzäer waren Mitglieder und Anhänger der höchsten priesterlichen Familien in Jerusalem. Die waren reich, sie pflegten gute Beziehungen zur römischen Besatzungsmacht. Sie pflegten eine aufgeklärte Vernunftreligion und bemühten sich möglichst gut in das heidnische Umfeld zu integrieren. Sie glaubten beispielsweise nicht an eine Auferstehung und sie knüpften politische Machtansprüche an das Amt des Hohen Priesters. Ja, die Pharisäer standen in Gegnerschaft zu dieser herrschenden Partei der Sadduzäer und lehnten den griechisch-römischen Einfluss auf das Judentum strikt ab. Die dritte religiöse Gruppe, die Essener, die hielten sich für die letzten gerechten Juden. Der Rest der Juden war für sie abgefallen. Sie rechneten damit, dass der Messias unmittelbar kommen würde und bildeten abgeschlossene Zirkel, in denen sie zurückgezogen und asketisch lebten. Heute würden wir die Essener vielleicht als Sondergruppe oder sogar Sekte bezeichnen. Die Sadduzäer könnten wir als Liberale bezeichnen und die Pharisäer als die Konservativen. Konservativ bedeutet, man hält fest am überlieferten Glaubensgut, sehe ich natürlich die Bibel an erster Stelle. Und liberal bedeutet, man passt sein Glaubensgut der Welt und dem herrschenden Zeitgeist an. Das nur als Hintergrund, um jetzt den Text zu verstehen. Also nach meiner Wahrnehmung ist das auch heute noch der Hauptunterschied zwischen verschiedenen christlichen Gemeinden und Gruppierungen. Wenn wir uns jetzt mal in die Zeit Jesu zurückversetzen, fragen wir uns mal, zu welcher der drei Gruppierungen hätten wir uns wohl gehalten? Ich denke, die meisten von uns, mich eingeschlossen, wir hätten uns zu den Pharisäern gehalten. Vielleicht ist es ein bisschen ungewohnter Gedanke, aber lassen wir den mal auf uns wirken. Und jetzt betrachten wir mal den Predigttext aus dieser Perspektive. Wie gesagt, die Pharisäer, es waren ernsthafte Gläubige, es waren keine Gottlosen. Sie erwarteten den Messias, den Retter, den Gott durch die Propheten verheißen hatte, sehnlichst und rechneten mit seinem Kommen. Und dann kam er, Jesus, wurde von einer Jungfrau geboren in Bethlehem. Er trat als ein religiöser Lehrer auf, Rabbi genannt, in Israel. Er tat viele Zeichen und Wunder. Darunter waren spektakuläre Heilungen von unheilbar Kranken. Ja, Lukas 5 haben wir letztes Mal gehört, Heilung des Gelähmten. Und genau solche Wunder hatten die Propheten von dem Messias vorhergesagt. Und so fragten sich die Pharisäer zunächst mal ernsthaft, ist Jesus vielleicht der verheißene Messias? Woher wissen wir das? Johannes 3, Vers 2 sagt Nikodemus, ein führender Pharisäer, zu Jesus: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also mit wir meint Nikodemus sich und seine pharisäischen Kollegen. Die wussten genau, hier ist eindeutig Gott am Wirken. Das geht nicht mit menschlichen Kräften zu. Und daher wollte Nikodemus durch Gespräche mit Jesus rausfinden, ob er vielleicht der Messias sein könnte. Also wir sehen, die Pharisäer haben Jesus am Anfang keineswegs kategorisch abgelehnt. Sie standen ihm erstmal skeptisch gegenüber, aber auch aufgeschlossen. Haben sich erstmal zurückhaltend, aber durchaus konstruktiv mit ihm befasst. Sie sahen ihn keineswegs nur als einen religiösen Konkurrenten, den man beseitigen musste, sondern sie zogen ihn wirklich als einen ernsthaften Messias-Kandidaten in Betracht. Aber wie kam es jetzt dazu, dass sie ihn ablehnten und dann mit diesem tödlichen Hass verfolgten? Lukas Evangelium berichtet uns von 4 Anstößen, die Jesus bei ihnen erregt hat. Der erste Anstoß geschah bei der Heilung des Gelähmten. Haben wir letztes Mal gehört, letzten Sonntag. Jesus sprach ihm die Vergebung seiner Sünden zu. Damit maßte er sich im Grunde göttliche Autorität an. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Stimmt. Aber Jesus hat seine göttliche Autorität ja bewiesen, indem er dieses messianische Wunder getan hatte und den Gelähmten vollständig geheilt. Und das kann nur Gott. Und dann kam der zweite Anstoß, als Jesus mit den Zöllnern und Sündern zusammengesessen hatte. Die Pharisäer verachteten solche Menschen als Unreine und Gottlose, die sich nicht an die Gebote hielten. Und von denen haben sie sich als die wahren, Gläubigen und Rein geflissentlich abgesondert. Aber Jesus hat gesagt, gerade für die bin ich doch gekommen. Die brauchen mich doch am dringendsten. Und dann kam der dritte Anstoß, als sie gemerkt haben, dass Jesus und seine Jünger nicht so fasteten, wie sie das zu tun pflegten. Hatten Jesus also über einen längeren Zeitraum genau beobachtet. Und dann so stellt sie bei ihm einen erheblichen Mangel an wahrer Frömmigkeit fest. Und jetzt folgt in unserem Predigttext der Höhepunkt der Auseinandersetzung. Jesus hält sich nicht an das Schabbatgebot. War das so? Zunächst mal was über die Bedeutung des Schabbats im Judentum. Der Schabbat, oder auch Sabbat genannt, war der 7. Schöpfungstag, an dem Gott ruhte. Er hatte ihn deshalb auch im Gesetz vom Sinai als Ruhetag für sein Volk Israel vorgesehen. Entspricht unserem Samstag. Der Schabbat war ein Tag der Ruhe. An dem sollten die Israeliten an den Herrn und seine Gnadentaten denken. Am Schabbat durfte keine Arbeit getan werden. Er diente dem Hören der Heiligen Schrift in der Synagogenversammlung und auch der festlichen Gemeinschaft in der Familie. Ist eigentlich eine wunderbare Einrichtung Gottes. Und in der Tora, im Gesetz, war das Brechen des Schabbats sogar mit der Todesstrafe bedroht. Das muss ich mal vorstellen. Um nun die strenge Einhaltung des Schabbats zu sichern, hatten die Schriftgelehrten der Pharisäer eine ganze Anzahl verschärfender Menschengebote erlassen. Sie haben jetzt die biblischen Schabbatgebote in vielen Details ausgelegt. So durfte man am Schabbat nur 1000 Schritte in die Synagoge gehen. Darf man dabei auch Lebensmittel transportieren? Darf man am Schabbat Kranke heilen? Und so weiter. Mittlerweile gibt es über 1000 Schabbatregeln, die auch die Gegebenheiten der Neuzeit berücksichtigen. Wer schon mal in Israel war, kennt das mit den Aufzügen. Also Maschinenbedienung ist Arbeit, ist verboten am Schabbat. Also was macht man mit den Aufzügen? Man darf auch nicht auf den Knopf drücken, ja, ist Maschinenbedienung. Also was macht man mit den Aufzügen? Man lässt die einfach von Stockwerk zu Stockwerk fahren, Tür auf, Tür zu. Schabbatbetrieb, auch vollautomatisch. Ja, dauert halt ein bisschen. Was aber noch dazu kam, der Schabbat hatte im Talmud noch zusätzlich eine Heilsbedeutung bekommen. Und da heißt es, wenn Israel nur ein einziges Mal den Schabbat wirklich halten würde, würde der Messias kommen. Und das Halten des Schabbat kommt dem Halten aller Gebote gleich. Und eine andere rabbinische Überlieferung lehrte, würden die Israeliten zwei Schabbatot nach Vorschrift halten, so würden sie sofort erlöst werden. Also glaubten die Pharisäer, wenn Israel nur zweimal den Schabbat wirklich halten würde, dann kommt der Messias. Und darum war das genaue Halten der Schabbatgebote so immens wichtig für sie. Und das Schabbatgebot wurde eigentlich zum wichtigsten Gebot. Und daraus entsteht jetzt dieser Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern. Ja, Vers 1 und 2. Es geschah aber, dass er am zweiten Schabbat nach dem ersten durch die Kornfelder ging und seine Jünger streiften Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten etliche von den Pharisäern zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Also was haben die Jünger gemacht? Die haben jetzt das rohe Korn von den Feldern gegessen. War im Gesetz den Armen ausdrücklich gestattet, also kein Problem. Aber jetzt haben sie es am Schabbat getan. Und jetzt interpretierten die Pharisäer das Ausreißen der Ähren als Feldarbeit, die am Schabbat verboten war. Also im Grunde meinten sie, jetzt verhindern die Jünger das Kommen des Messias. Und Jesus antwortete ihnen und sprach, habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf, als nur der Priester. Und jetzt begründet der Herr Jesus aus der Schrift, warum die Jünger kein Schabbatgebot gebrochen haben. Und jetzt zitiert er diese Geschichte aus 1. Samuel 21, Vers 7. Da war David auf der Flucht vor den Mordanschlägen Sauls und kam zu den Priestern nach Nob. Und da war nichts zu essen da, außer eben diese heiligen Schaubrote, die nur der Priester essen durfte. Aber jetzt war David mit seinen Begleitern in einer akuten Notlage. Und dann hat ihm der Priester diese heiligen Brote zu essen gegeben, um ihm zu helfen. Gott hat keinerlei Einwände dagegen erhoben. Und jetzt weist Jesus nach anhand dieses Präzedenzfalles, nein, das ist kein Verstoß gegen Gottes Gesetz. Wenn man in einer Notlage gegen ein kultisches Gebot handelt. Ja, so auch hier. Die Jünger waren in einer Notlage, denn stell ich mal vor, mit Händen Korn aus den Ähren reiben und dann diese trockenen Körner roh essen, also stelle ich mir nicht als einen großen Spaß vor, da muss man schon ziemlich Hunger haben. Und diese Auslegung der Schrift durch den Herrn ist absolut korrekt. Wird jeder Schriftgelehrte als gültig anerkennen. Deshalb können die auch nichts drauf sagen. Und da fährt der Herr fort, Vers 5. Und er sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Schabbat. Mit Sohn des Menschen bezeichnet Jesus sich den Messias, ja, also sich selber. Er meint hier aber nicht, als Messias habe ich das Recht, die menschlichen Schabbatgebote der Pharisäer zu übertreten. Natürlich hätte er das, aber das meint er nicht. Denn es lag ja kein Verstoß vor gegen das Schabbatgebot. Er meint was anderes. Ja? Sie glaubten ja, die gesetzestreuen Pharisäer, dass der Messias kommt, wenn Israel den Schabbat zweimal richtig hält. Also sie meinten, durch ihre Gesetzesfrömmigkeit könnten sie Gott zwingen, gewissermaßen, dass er ihnen den Messias schickt. Ja, drum war das so schlimm, diese Nichteinhaltung dieser Regeln. Jetzt, der Herr widerspricht dieser falschen Vorstellung. Er sagt, ihr meint, ihr könnt durch eure Schabbatfrömmigkeit über den Messias verfügen. Ist aber genau umgekehrt. Der Messias verfügt über den Schabbat, nicht der Schabbat über den Messias. Und das heißt, der Messias kommt, wann er will und wie er will. Und dann wird er den verheißenen Schabbat bringen, nämlich das Gottesreich. Die Angelegenheit war damit nicht geklärt. Der Ärger der Pharisäer über Jesus stieg weiter kontinuierlich an. Er entsprach einfach nicht ihren Vorstellungen, denen sie von dem Messias hatten. Vermutlich dachten sie, er muss so eine Art Superpharisäer sein. Dann die nächste Szene in der Synagoge, Vers 6 und 7. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Also im Grunde genommen stand das Urteil schon fest jetzt. Wegen seines Umgangs mit dem Sabbat war Jesus, hatte sich Jesus in ihren Augen disqualifiziert als der Messias. Und jetzt warteten sie ab, beobachteten. Jetzt hofften sie, dass sie einen Grund zur Anklage finden. Die hatten nichts, hatten nicht einen Grund. Hat gegen kein Gebot verstoßen. Aber jetzt hofften sie, wenn er jetzt gegen ein Sabbatgebot verstößt, dann können wir ihn überführen. Und zwar, wenn er am Sabbat einen Menschen heilen wird. War das Heilen von Menschen am Sabbat verboten? Auch da gab es umfangreiche Auslegungen in der Tora. Der rabbinischen Auslegung war es am Sabbat erlaubt, dass man in Notfällen medizinische Hilfe geleistet hat, um Leben zu retten. Wenn es aber kein Notfall war, also das Leben nicht unmittelbar gefährdet, dann hatte das zu warten bis zum nächsten Werktag. Dann durfte keine medizinische Heilbehandlung vorgenommen werden. Und jetzt hofften sie, Jesus, dass sie ihn an dem Punkt fangen können, wenn er nämlich in einem Fall, der kein medizinischer Notfall war, einen Kranken gesund machen würde. Vers 8, er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf, stell dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen, ich will euch etwas fragen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder verderben? Also der Herr kennt die Gedanken, er macht die Sache öffentlich, stellt den Kranken die Mitte der Versammlung. Und jetzt beweist ihnen der Herr, dass sie auch in diesem Punkt falsch lagen. Ja, es geht um eine zentrale Frage hier. Wir haben schon bei dem ersten Punkt mit den Ehren gesehen, dass Gottes Gesetze nicht immer absolut gelten. Warum? Gebote können auch mal miteinander in Konflikt geraten oder einander widersprechen. Also muss es da sowas wie eine Rangfolge von Geboten geben. Also Leben retten am Sabbat war erlaubt. Das war kein brechendes Sabbat. Ja? Also keine Sorge. Krankenhäuser und Rettungsdienste arbeiten auch am Sabbat in Israel. Aber wie ist das jetzt mit Heilen in nicht dringenden Fällen? Und der Kranke mit der verdorrten Hand war sicher kein dringender Notfall. Und das haben wir jetzt in der Schriftlesung gehört, wurde Jesus von einem Pharisäer mal gefragt, Matthäus 22, was ist das wichtigste Gebot in der Tora? Und hat der Herr geantwortet, das größte Gebot ist Gott zu lieben, in deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken. Und das zweite Gebot, den Nächsten zu lieben. Und zwar so, wie ich mich selbst auch liebe. Also da gibt es eine Rangfolge von Gottes Geboten. Und auf diese beiden obersten Gebote ist im Grunde genommen die ganze Tora und die Propheten aufgebaut. Darum geht es Gott im Kern wirklich. Dass wir ihn lieben. Dass wir den Nächsten lieben. Und darauf zielen die Gebote letztlich alle hin. Und das wäre auch der oberste Grundsatz für die Auslegung der Tora und aller Gebote. Und das muss man berücksichtigen, wenn man Gebote vielleicht mal gegeneinander abwägen muss, wenn sie im Konflikt miteinander stehen. Ja, eigentlich ist es doch eine klare Sache, Leben zu erhalten ist wichtiger als kultische Vorschriften. Würde doch jeder so handeln. Darum ist jetzt dem Nächsten Gutes tun am Sabbat uneingeschränkt erlaubt. Also die Frage lautet genau, oder Böses tun. Ja, also der Herr sagt, ja, Gutes tun ist erlaubt, wenn Böses abgewendet wird. Aber da ist was passiert mit den Sabbatgeboten. Da wurden auf einmal formale Regeln wichtiger als das Eigentliche, dieser Kern der Tora. Die haben diese eigentlichen Absichten Gottes überlagert, die er mit der Tora gehabt hat. Kommt kein Einwand von den Pharisäern, also Zustimmung. Und dann fährt der Herr fort, fährt in Vers 10. Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, der aber tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Also was macht der Herr? Er nimmt hier keine ärztliche Heilbehandlung einem Kranken vor. Er spricht nur. Er befiehlt einfach die Heilung als Herr über Krankheit und Tod. Ist das ein Verstoß gegen die pharisäischen Schabbatregeln? Nein. Nach meiner Überzeugung hat der Herr Jesus niemals gegen ein Schabbatgebot verstoßen, noch nicht mal gegen die menschlichen pharisäischen Auslegungen. Seine göttliche Weisheit lässt seine Gegner ratlos zurück. Und jetzt wissen sie nicht, was können wir denn gegen ihn finden? Aber das Urteil steht trotzdem fest. Jesus ist für sie nicht der Messias. Und der Anlass, das müssen wir uns nochmal klar machen, für seine Verwerfung als Messias sind nicht gewaltige theologische Bedenken, sondern das ist die Schabbatfrage. Weil Jesus sich nicht ihren menschlich-religiösen Vorstellungen gebeugt hatte. Und das ist die eigentliche Tragik. Gerade die Frommen, ja, die ernsthaft Gläubigen, die die Bibel kennen, die gehen durch ihre religiöse Haltung am wichtigsten, nämlich am Messias selber vorbei. Obwohl der leibhaftig vor ihnen steht und den sie so sehnlichst erwartet hatten. Der Vorgang ist einfach unfassbar für mich. Aber wir sehen, wer Jesus aus welchen Gründen auch immer verwirft, bewusst ablehnt, der rät in eine geistliche Finsternis. Das heißt ja, die Pharisäer wurden mit Unverstand erfüllt. Also die verlieren buchstäblich den klaren Menschenverstand. Das ist ein Zustand der Verblendung. Da verschwindet die Wahrheit, die Lüge wird normal. Und dann folgt ein Zustand geistiger Umnachtung, wo man die ganze Wirklichkeit verliert. Und da wird alles möglich, auch was man nie für möglich gehalten hätte. Aber was hat das mit uns zu tun? Wir sind doch keine Pharisäer. Erinnern wir das nochmal, was ich am Anfang sagte. Überheben wir uns nicht gegen die Pharisäer oder gar das Volk der Juden allgemein. Sagen wir nicht, ja, die Pharisäer, die waren doch religiös neben der Spur und drum haben die Juden Jesus abgelehnt. Das ist nicht so einfach. Denn das Volk der Juden bestand ja nicht nur aus den Pharisäern. Ja, wir müssen uns wirklich hüten vor antijüdischen Ressentiments. Es gibt keine einfache Antwort darauf, warum Israel seinen Messias abgelehnt hat. Wer sich näher damit befassen möchte, dem empfehle ich das Studium der Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Da befasst sich der Paulus genau mit dem Problem. Aber jetzt zu uns. Wir nennen uns auch bibelgläubig, bibeltreu oder konservativ. Wir glauben an die göttliche Inspiration der Heiligen und die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift. Wir möchten uns gerne genau an Gottes Wort halten. Und wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Haben wir da nicht manch Gutes und Richtiges mit den Pharisäern gemeinsam? Können wir nicht auch in der Gefahr stehen, dass wir durch einen falschen religiösen Eifer am wichtigsten, nämlich an Jesus selber, vorübergehen? Schauen wir nochmal in unseren Text, da tut der Herr drei Dinge, die auch uns etwas angehen. Das erste, Jesus widerlegt falsche theologische Überzeugungen mit der Bibel. Der Herr Jesus widerspricht einer falschen Lehrmeinung mit einem Beispiel aus der Schrift, einem Wort aus der Schrift. Vielleicht haben wir auch manche Lieblingsvorstellungen von der Bibel oder folgen gewissen Kirchenlehrern oder Lieblingspredigern, pflegen gewisse Lehrmeinungen und Lehrtraditionen. Die darf niemand in Frage stellen. An denen halten wir zäh fest und die verteidigen wir eifrig. Darf der Herr Jesus unsere Ideen, unsere Vorstellungen mit seinem Wort in Frage stellen? Darf er mit seinem Wort unsere theologischen Meinungen und Spekulationen widerlegen? Erlauben wir ihm, unsere heiligen Kühe zu schlachten, die wir vielleicht schon jahrzehntelang liebevoll gefüttert haben? Es trifft vielleicht auf das zu, was mich in der Verkündigung so richtig ärgert. Ich muss zugeben, ich habe auch schon manche irrige Lehrmeinungen korrigiert, die ich früher mal vertreten habe. Das ist keine Niederlage. Das ist ein notwendiger Lern- und Korrekturprozess. Ordnen wir unser Denken ganz seinem Wort unter. Und das Zweite, Jesus widerspricht falschen Vorstellungen von ihm. Die Pharisäer glaubten, sie könnten mit ihrer selbst erwählten Frömmigkeit das Kommen des Messias gewissermaßen herbeizwingen. Sie meinten, der muss sich ihren Schabbatregeln beugen. Haben wir auch falsche Vorstellungen von Jesus? Ist Jesus für uns der Wünscheerfüller im Himmel, der uns immer segnen, heilen und helfen muss? Wo wir so viel für ihn tun in der Gemeinde, den wir mit unserer Frömmigkeit dazu bewegen können, dass er endlich nach unseren Vorstellungen handelt? Oder ist er der souveräne Gott, der mit uns handeln kann, wie er es für richtig hält? Der uns auch auf schweren Wegen durchs dunkle Tal führen kann und der dann handelt und dann eingreift, wenn er es für richtig und geboten hält. Wir brauchen die richtige Vorstellung von Jesus und die finden wir nur in der Bibel. Darum müssen wir sie auch an der Bibel ausrichten und korrigieren lassen. Fragen wir uns, welchen Jesus habe ich? Ist es der Jesus, den die Bibel offenbart? Oder ist es ein anderer Christus, der menschlichen Vorstellungen entspringt? Ein anderer Christus ist immer ein falscher Christus. Ein falscher Christus kann uns niemals erlösen. Und das Dritte ist, Jesus deckt falsche Frömmigkeit auf. Die Pharisäer hatten mit ihrer gut gemeinten Regelungswut vor allem zum Schabbat Gottes gute Absicht dahinter eigentlich zunichte gemacht. Und nun entlarvt der Herr mit seiner Frage ihre falsche Frömmigkeit. Darf man am Schabbat Gutes tun oder Böses? Kann man das nur fragen? Aber das zeigt, dass ihre Moralvorstellung auf Gesetzen und Regeln beruhte und nicht mehr auf den eigentlichen ethischen Prinzipien Gottes, nämlich Gott und die Menschen zu lieben. Und statt dass sie ihre Regeln auf Basis dieser Prinzipien aufgebaut haben, haben sie es genau umgekehrt gemacht. Die Moral wird von den Regeln abgeleitet oder mit der sogar gleichgesetzt. So, und das Fatale, damit hat man einen Götzen erschaffen. Ein solcher moralischer Legalismus führt immer in die Katastrophe. In einer Welt, die geprägt ist von Verboten, von Vorschriften, von Regeln, von kollektiven Zwängen, bleibt die Liebe zu Menschen und zu Gott immer auf der Strecke. Und schließlich benutzt man eine solche verdrehte Moral als Mittel zur Machtausübung und versucht, das Leben anderer Menschen in allen Einzelheiten zu bestimmen. Das ist nicht Gottes Wille. Wir müssen uns hüten, dass wir als Bibelgläubige auch in einer ähnlichen Gefahr stehen. Wir können Nebensächliches zur Hauptsache machen. Wir können falsche Vorstellungen von Jesus pflegen. Wir können Regeln, Verbote und Gruppenzwänge für andere aufstellen. Und dann landen wir, wie die Pharisäer, in einer selbst erwählten Frömmigkeit, nämlich in der Religiosität. Religion ist aber das genaue Gegenstück zu Jesus. Warum? Religion ist der vergebliche Weg des Menschen zu Gott, der Versuch, zu Gott zu gelangen. Und Jesus ist eine Person, er ist der Sohn Gottes, der Weg Gottes zu uns verlorenen Sündern. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und Religion. Mit Religion aber gehen wir am wichtigsten, an der Hauptsache, nämlich an dem Herrn Jesus und an seinem Erlösungswerk am Kreuz vorbei. Und damit gehen wir letztlich in Gegnerschaft zu Jesus und Gottes Gnadenangebot. Und dann glauben wir irgendwann nur noch an unseren Glauben und nicht mehr an einen lebendigen und auferstandenen Herrn Jesus. Und dann ist die Folge davon eine tote Orthodoxie, eine Rechtgläubigkeit. Und auf zwischenmenschlicher Ebene regieren Kälte und Härte. Und in einem solchen geistlichen Klima wird sich gewiss keiner mehr zu Jesus bekehren. Lassen wir uns hier von der Bibel warnen und korrigieren. Bleiben wir uns dessen bewusst. Wir sind begnadigte Sünder und wir brauchen ständig Korrektur und Gottes Gnade. Lassen wir uns von Jesus und von seinem Wort immer korrigieren und zurechtweisen. Und richten wir unser Sinn, unser Herz allein auf die Person Jesu aus. Wenn wir Jesus immer so vor Augen behalten, dann werden wir niemals in die Irre gehen und wir werden unser Ziel sicher erreichen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für dieses Wort, für diese Warnung, die du uns da gibst. Und wir bitten dich, dass du Acht hast auf uns, dass du immer die Mitte bleibst in unserem Leben, dass du das Zentrum bist, dass wir nicht abweichen. Werde du uns immer größer und wichtiger. Stärke du unsere Beziehung zu dir, dass wir im Glauben wachsen und Gefäße zu deiner Ehre sind. Wir danken dir, dass du es tust durch deine Gnade und durch deinen Geist. Amen. Amen.